Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf ein Wort und lesen es miteinander. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 16. 1. Johannes 4, 7 bis 16. Der Apostel Johannes schreibt: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, ein Leben in der Liebe. Und ich habe dazu drei Punkte. Erstens, wir sind geliebt. Zweitens, wir sind zum Leben berufen. Und drittens, wir sind zur Liebe berufen, zum Lieben. Erstens, wir sind geliebt. Wenn wir das Radio andrehen und Musik hören, oder was die jüngere Generation heute wahrscheinlich noch lieber tut, im Fernsehen MTV, FIFA oder sonst was anschalten, was ich jetzt aber nicht empfehlen will, ich stelle es nur fest. Was ist dann das Thema der meisten Lieder? Ob wir Volksmusik hören, Pop, Jazz, Rap, Hip-Hop, Rock oder Country oder was es auch sonst heute alles an Musikrichtungen geben mag, das Thema bleibt meistens das gleiche, die Liebe. Warum? Ganz einfach. Jeder möchte Liebe erleben. Jeder möchte geliebt werden. Im Grunde sucht jeder Mensch die große Liebe seines Lebens, wenn er sie nicht schon gefunden hat. Denn Liebe ist etwas Großartiges und Schönes. Ist es nicht eigenartig, liebe Geschwister und Gäste, dass es darüber wohl überhaupt keinen Zweifel gibt? Wo doch heute im Grunde alles bezweifelt wird. Wir leben ja in einer ungeheuren Vielfalt an Meinungen, in der prinzipiell alles und jedes in Frage gestellt wird. Aber dass Liebe gut ist, wird wahrscheinlich kein Mensch auf dieser Welt bezweifeln. Ja, auch wenn wir sagen, dass Liebe das Schönste und Größte überhaupt ist, werden wir mit einer solchen Aussage kaum Widerspruch ernten. Haben wir schon mal darüber nachgedacht, warum das so ist? Warum so ein einstimmiges Urteil darüber besteht, dass Liebe das Größte, Wertvollste, Schönste, Wichtigste ist, das es in dieser Welt gibt? Ich denke, die Antwort ist, sollte gerade für uns Kinder Gottes ganz einfach sein. Liebe kommt von Gott. Vers 7. Die Liebe ist von Gott. Und Liebe ist das Wesen Gottes. Verse 8 und 16, denn Gott ist Liebe. Und deshalb ist Liebe gut, weil sie das Wesen, das innerste Wesen Gottes darstellt. Und deshalb sehnt sich der Mensch so nach Liebe, wie nach nichts anderem, weil Gott ihn ja auf die Beziehung zu ihm hin geschaffen hat. Und Gott ist Liebe. Und nur in der Beziehung mit ihm kann diese Liebe zur letzten Vollendung kommen. Und deshalb ist Liebe so großartig und umwerfend. Aber nun ist noch was Zweites eigenartig. Trotz all der Lieder über Liebe trotz all der Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen als Liebe. Über Liebe sprechen, von Liebe träumen, wird so erschreckend wenig Liebe gelebt. Menschen haben Streit. Sie hegen Groll gegeneinander. Sie verletzen einander. Sie hassen sich unter Umständen sogar. Warum ist das so? Das ist ein Widerspruch, der eigentlich jedem sofort auffallen muss, der darüber nachdenkt. Die Antwort: Die Menschen leben nicht mit Gott. Und sie sind nicht mit der Quelle der Liebe verbunden, mit dem, der die Liebe ist. Und deshalb können sie gar nicht wirklich lieben. Denn lieben, wirklich lieben, das ist schwer. Noch mehr, menschlich gesagt unmöglich. Wenn wir begreifen, was Liebe ist, wissen wir, ich rede nicht von menschlichem Verliebtsein, werde das nochmal sagen. Wir reden hier von einer ganz anderen Dimension. Der Liebe, von der wir in 1. Korinther 13 gelesen haben und gehört. Sie sucht nicht das Ihre, sie ist für den anderen da. Diese Liebe ist menschlich unmöglich und in jedem Falle schwer. Ganz besonders für Menschen, die niemals selbst richtig Liebe erfahren haben. Das gibt viele. Es gibt Menschen, die waren ein Betriebsunfall. Und denen wurde das von wenig einfühlsamen Eltern auch mehr als deutlich und oft genug gesagt. Ich bin solchen Menschen begegnet, denen die Eltern gesagt haben, die Mutter vielleicht, wegen dir musste ich meinen Beruf aufgeben, wegen dir musste ich heiraten, obwohl ich den doch gar nicht haben wollte und geliebt habe. Wegen dir konnte ich nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Alles in allem, du warst nicht geplant, du warst nicht gewollt, du bist nicht geliebt. Dass ein Mensch sagen kann, meine Mutter hätte mich besser abgetrieben, geliebt hat sie mich sowieso nie. Bei anderen wurde Liebe an Bedingungen geknüpft, auch weit verbreitet. Auch solchen Menschen bin ich begegnet, kenne ich. Die verbinden Liebe immer mit Leistung, weil sie es nie anders erfahren haben. Weil ihre Eltern oder andere ihnen vermittelt haben von klein auf, ich liebe dich, wenn du dich so verhältst, wie ich es erwarte. Wenn du gute Leistungen in der Schule bringst, wenn du den Beruf ergreifst, den ich für den richtigen halte, wenn du den Ehegatten mit nach Hause bringst, den ich dir ausgesucht habe oder wenigstens höchstamtlich bestätige und so weiter. Sie waren geliebt, aber nur, wenn sie funktioniert haben. Und deshalb, liebe Geschwister, liebe Gäste, ist schon das erste Wort in unserem Predigttext so ungeheuer wichtig: Geliebte. Geliebte, sagt Johannes. Wir wissen, wer in der Bibel liest, das werden die meisten von uns häufiger tun, der weiß, Geliebte, das ist so gewissermaßen fast ein Lieblingswort von Johannes. Ganz besonders gern und regelmäßig spricht er die Gemeinde Jesu an mit dem Wort Geliebte. Bevor Johannes irgendwas anderes sagt, setzt er auch hier den entscheidenden Grundpunkt unseres Lebens. Der heißt, wir sind geliebt. Dabei hat Johannes sicher nicht in erster Linie sagen wollen, dass diese Menschen von ihm geliebt sind. Das sicher auch, es sind seine Geschwister im Herrn. Aber seine Liebe zu ihnen hat ja einen höheren Ursprung. Ihr seid geliebt von Gott. Und das ohne Wenn und Aber. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Wir sehen das in grandioser Weise am Beispiel des Apostels Paulus. Paulus war auf dem ganz falschen Weg. Er hat ganz und gar nicht so gespurt, wie Gott es haben wollte. Er war auf einem Weg ganz und gar gegen Gott. Und doch war er von Gott geliebt. Geliebt von dem Gott, dessen Gemeinde er verfolgte. Jeder darf wissen, ich bin von Gott geliebt. Ausnahmslos auch jeder, der heute Morgen hier sitzt. Die Bibel sagt es uns ganz klar, ein Wort, das wir alle kennen, Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Welt, den Kosmos, seine ganze Schöpfung. Und da gehört jeder von uns dazu. Ganz egal, wie weit dein Leben bis heute von Gott entfernt ist. Ganz egal, wenn du das letzte Mal in der Bibel gelesen hast, ganz egal, wie es lange her ist, dass du das letzte Mal mit Ernst die Hände gefaltet hast, du bist von Gott geliebt. Und so wie du bist, kannst du zu ihm kommen. Allerdings können und werden wir nicht so bleiben, wie wir sind, wenn wir wirklich kommen. Es ist richtig, jeder kann so zu Gott kommen, wie er ist. Wir können und müssen keine besseren Menschen werden, bevor wir zu Gott kommen. Das schaffen wir aus eigener Kraft sowieso nicht. Also kann jeder so kommen. Er kann überhaupt eh nicht anders kommen, als er ist. Und er kann so kommen, er darf so kommen. Aber heute wird diese Tatsache oft so verkündigt oder von der Gemeinde vielleicht auch selektiv so gehört, dass rauskommt, du kannst auch bleiben, wie du bist. Und das ist ganz falsch. Wozu sollten wir zu Gott kommen, wenn wir mit ihm genauso weiterleben würden wie vorher ohne ihn? Das ist schon logisch vollkommener Unsinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist auch geistlich vollkommener Unsinn. Gott will unser Leben reinigen von Sünde und Schuld. Er will unser Leben mit Liebe füllen, dass von unserem Leben Liebe ausgeht. Er will unser Leben ganz und gar neu gestalten. Kommen dürfen wir, wie wir sind. Und dann will Gott was ganz Neues draus machen. Auch sonst gehört dieses Wort Gottes leider zu den heute am meisten missbrauchten, vor allem Vers 7. Hat wahrscheinlich jeder von uns schon erlebt, wie damit jongliert wird. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und dann wird alles x-beliebige für Liebe erklärt. Auch alle Arten von Beziehungen, die eindeutig gegen Gottes Gebot sind. Und es wird ganz kokett gefragt, kann denn Liebe Sünde sein? Die unausgesprochene oder ausgesprochene Antwort heißt natürlich nicht, egal in welcher Weise, denn jeder, der liebt, ist aus Gott geboren, so steht es doch in der Bibel. Nicht wahr? Eben nicht, weil Liebe nicht irgendwas ist. Gott hat ganz genau definiert, was Liebe ist. Gott ist Liebe. Und deshalb kann nur der recht lieben und hat jede Liebe ihren Ursprung in Gott, und das heißt in der Beziehung mit Gott. Nur wer mit Gott lebt, der liebt recht. Wer nach Gottes Willen fragt, wer nach Gottes Willen handelt, das ist Liebe. Und Vers 15, ganz eindeutig, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wir dürfen diese Worte nicht aus dem Zusammenhang reißen. Liebe, von der die Bibel redet, kann es außerhalb der Beziehung mit Gott, außerhalb der lebendigen Beziehung durch Jesus Christus, seinen Sohn, mit dem lebendigen Herrn, überhaupt nicht geben. Und wir sehen auch, die Liebe Gottes ist nicht irgendwas. Sie ist eine ganz konkrete Tat der Liebe. Ähnlich wie Johannes 3,16, so auch hier Vers 10, darin besteht die Liebe Gottes, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Dass Gott uns liebt, das heißt ganz konkret, er ist in Jesus Christus Mensch geworden, er hat unsere Sünde auf sich genommen und ist an unserer Stelle, an meiner und deiner Stelle gestorben, damit wir leben können. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wir sind nicht nur geliebt, wir sind zum Leben berufen. Das ist viel tiefgründiger, als ich es vielleicht auf den ersten Aspekt und Gedanken anhört. Wir sind zum Leben berufen. Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes zu uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist das Ziel der Liebe Gottes, dass wir Leben in ihm haben. Lebt der Mensch ohne Gott denn nicht? Nein, sagt die Bibel, nicht wirklich. Der Mensch ohne Gott ist tot in seinen Sünden. Denn auch Leben, von dem die Bibel redet, das den Namen, die Bezeichnung Leben verdient hat, gibt es nur in der Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, deshalb ist ja auch der Tod, der ewige Tod, nicht ein Nicht-Existieren. Wäre ein großer Irrtum. Sondern ein Existieren fern von Gott, weit weg von der Liebe Gottes. Das ist die ewige Verdammnis, was wir auch als Hölle bezeichnen, die Bibel als Hölle bezeichnet, heißt nicht existieren. Das heißt, existieren fern von Gott, das ist Tod. Und deshalb kann der Mensch hier über diese Welt gehen und atmen und rufen und schreien und machen und tot sein.
Mausetod.
Aber Gott hat uns zum Leben berufen. Vor einigen Jahren kam im Fernsehen die Sendung »Für dich tue ich alles«. Ich weiß nicht, ob es jemand aus der Gemeinde angeschaut hat, mal irgendeine Sendung. »Für dich tue ich alles«, schon ein interessanter Titel. Es war eigentlich auch ein schöner Ansatz, der Sendung zugrunde lag. Menschen erfüllen einem anderen, den sie lieben, den größten Wunsch. Weshalb ich es erwähne? Als ich da ein paar Sendungen angeschaut habe, musste ich staunen, was der Mensch heute unter Leben versteht. Wie bescheiden seine größten Wünsche geworden sind. Wie wenig viele Menschen offensichtlich von ihrem Leben erwarten. Der größte Wunsch eines Mädchens beispielsweise war es, einmal einem bestimmten Sänger und Stepptänzer zu begegnen. Naja, sagt man, das ist eben ein Mädchen, das weiß noch nicht so viel vom Leben, kleines Kind, kleine Träume, kleine Wünsche. Aber dann kam eine erwachsene Frau, deren größter Lebenswunsch war es, einen Tag auf einer Schimpansenstation in Afrika zu verbringen mit einer berühmten Forscherin. Liebe Geschwister, da hat Gott mit unserem Leben wahrhaft Größeres, Wichtigeres, Bedeutenderes und auch Dauerhafteres vor. Wir sind nicht zu einem Leben berufen, das an einem Tag einen Höhepunkt hat und von dem wir dann den Rest des weiteren Lebens zehren müssen. Gott gibt uns nicht einen Tag voller Leben, der dann für den Rest reichen muss. Gott gibt uns eine Ewigkeit voller Leben. Über meinem Schreibtisch hing lange Zeit eine Kurzandacht von Martin Luther. Der Zettel ist im Umzugszusammenhang verloren gegangen. Und da stand drauf, das sind die Tugenden eines frommen Pfarrherrn und Predigers. Und alles, was kommt, dann, liebe Geschwister, gilt nicht nur für die Pfarrer und Pastoren und Prediger, denn gemäß dem Priestertum aller Gläubigen sind wir ja alle zu einem ähnlichen Dienst in unserem Verantwortungsbereich berufen. Also alles, was Luther da ausführt, gilt grundsätzlich prinzipiell zu jedem Leben, das zum Herrn gehört und das echtes Leben ist. Und hören wir, was Luther sagt, dass er Gottes Reich mehrt, den Himmel füllt mit Heiligen, die Hölle plündert, den Teufel beraubt, dem Tod wehrt, den Sünden steuert, danach die Welt unterrichtet und tröstet, erhält Friede und Einigkeit, zieht der Feind das junge Volk auf und pflanzt allerlei Tugend im Volk. Und kurz, erschafft eine neue Welt und baut nicht ein vergängliches, elendes Haus, sondern ein ewiges, schönes Paradies, darin selbst Gott gern wohnt. Das mit Gottes Hilfe zu schaffen, liebe Geschwister, dazu sind wir berufen. Wenn Luther sagt, er schafft eine neue Welt, dann ist er nicht der Meinung, dass die Christen die Welt insgesamt zum Besseren verändern könnten und die Welt durch die Gemeinde Jesu vollkommen würde. Nein, diesen Irrtum hat er energisch bekämpft. Das schafft Jesus selbst bei seiner Wiederkunft. Trotzdem, und das meint Luther hier, schafft der Mensch aber heute schon eine neue Welt im Kleinen. Mit Gottes Hilfe, durch Gottes Geist. In seinem eigenen Leben, in seiner eigenen Ehe, in seiner Familie, in der Gemeinde, in der er lebt, da entsteht durch den Geist Gottes ein neues Sein und eine neue Welt, in der Gott gerne wohnt. So sollte es zumindest sein und so kann es sein durch die Kraft Gottes, wenn wir so leben, wie es der Herr geboten und uns auch ermöglicht hat. Liebe Geschwister, das ist was Großes. Das ist eine Verheißung Gottes, dass wir wirklich durch die Kraft Gottes, durch den Geist Gottes, wenn wir mit ihm leben, eine solche neue Welt der Frieden, des Friedens, der Liebe, der Einigkeit schaffen können. Wir sind nicht berufen zu einem Leben, in dem wir die Höhepunkte leihen müssen von anderen Menschen. Das wäre mal ein breites Thema, liebe Geschwister, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, warum feiern diese Doku-Soaps und all diese ganzen Live-Sendungen und wo Leute zu Talkshows kommen, über ihr Leben, über ihre Probleme berichten, warum wird das immer mehr? Ganz einfach, weil immer weniger Menschen selber noch leben, sondern ihre Lebenshöhepunkte leihen durch die Anteilnahme am Leben anderer. So wenig erwartet der Mensch heute noch von seinem eigenen Leben. Zu einem solchen Leben hat uns Gott nicht berufen, indem wir die Höhepunkte aus dem Fernsehen leihen müssen von anderen. Wir sind zu einem Leben berufen, in dem wir mit Gott die Geschichte von Menschen in unserem Umfeld, in unserer Familie, die Geschichte von Gemeinde Jesu, auch die Geschichte der Welt, wo wir mit ihr in Kontakt stehen, gestalten. Wir sind zum Leben berufen, zu einem Leben, das diese Bezeichnung wirklich verdient. Und wir sind, damit bin ich beim dritten Punkt, zum Lieben berufen. Wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, fährt Johannes fort, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Verse 7 und 8. Liebe Geschwister, halten wir einen Augenblick inne, atmen wir tief durch und fragen uns dann, was sagt das aus über unseren geistlichen Stand? Ich habe vorhin schon die Verfälschung zurückgewiesen. Liebe ist nicht, was Menschen alles dazu erklären. Liebe ist Leben aus Gott. Und diese Liebe ist ein Kennzeichen, ein unverzichtbares Kennzeichen eines Lebens aus Gott. Unverzichtbar. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Lieben wir. Ich meine jetzt nicht das Verliebtsein zweier Menschen. Es gibt menschliche Formen von Liebe, die auch schön und kostbar sind und die ein schwacher Abglanz, auch ein schöner Abglanz dessen sind, was Gott uns schenkt. Aber das ist nicht die Fülle. Ich meine eine Liebe, die die Welt so nicht ohne weiteres kennt. Die Liebe zu den Feinden beispielsweise, die uns verletzt haben. Ich weiß, es gab viele Verletzungen in der Geschichte unserer Gemeinde. Wahrscheinlich wurden viele von uns durch Menschen verletzt, die gegangen sind. Aber es durfte keine Einbahnstraße gewesen sein. Wahrscheinlich haben auch wir Menschen verletzt, die gegangen sind. Und wenn ich es richtig sehe, dann ist dabei die Liebe mindestens teilweise auf der Strecke geblieben. Denn wenn Liebe da wäre, dann wäre auch Versöhnung möglich und längst geschehen. Also muss es mindestens teilweise an der Liebe fehlen. Lieben wir. Was die anderen tun, ist deren Sache. Aber lieben wir. Ein Mensch, der nicht liebt, sagt die Bibel, kann nicht von Gott geboren sein. Kann Gott nicht kennen. Es kann ja unmöglich sein, dass einer das Licht der Sonne hat und trotzdem weiter im Finstern lebt. Ist ausgeschlossen. Und so kann es unmöglich sein, dass einer von Gott ein neues Herz voll Liebe eingepflanzt bekommen hat und dann strahlt aus diesem Herzen nur die Finsternis der Lieblosigkeit heraus. Ist unmöglich. In Hesekiel 11,19 sagt Gott, ich will ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist in sie geben. Und das ist erfüllt in Jesus. Vers 9 lesen wir, die Liebe Gottes ist erschienen in uns. Das ist ein neues Herz und ein neuer Geist, der nicht mehr von unserer menschlichen Unbarmherzigkeit und Hartherzigkeit und Vergeltungssucht und von unserem Nachtragen und allem möglichen anderen geprägt ist, sondern von Liebe und Vergebung und Demut und Barmherzigkeit. Die Liebe, wenn wir zu Jesus gehören, hat in unserem Leben Wohnung genommen. Sie ist bei uns eingezogen, das ist dann eine Tatsache. Durch Jesus wohnt die Liebe in uns. Und dann sagt Johannes, damit sind wir schuldig, einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Das ist uns nicht ins Belieben gestellt. Wir sind schuldig. Genau so steht es Vers 11. Geliebte, wenn uns Gott so geliebt hat, und das hat er, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wenn wir tatsächlich zu Gott gehören, dann ist unser Leben randvoll von seiner Liebe zu uns. Mit dieser Liebe hat Gott unser Leben aber nicht angefüllt, damit wir das alles für uns behalten, sondern dass wir es weitergeben. Zuallererst in der Ehe, in der Familie und dann auch an die Geschwister im Herrn. Und dann schreibt Johannes noch einen weiteren merkwürdigen Satz in diesem Zusammenhang, Vers 12. Da lesen wir: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wieso betont Johannes mitten in seinem Reden von der Liebe, dass niemand Gott jemals gesehen hat? Hat jemand eine Ahnung, eine Vorstellung? Johannes redet von der Liebe und dann irgendwie so dazwischen rein: Niemand hat Gott je gesehen. Was soll das hier? Wagt jemand mutig, eine Vermutung zu äußern? Vers 13 sagt uns dann letztlich auch die Antwort direkt drin. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Dabei bezieht sich das Hieran wohl nicht auf darauf, dass er uns seinen Geist gegeben hat, sondern auf das Vorhergesagte. Hieran. Hieran, nämlich an der Liebe zueinander innerhalb der Gemeinde Jesu. Auch da ist es interessant im Blick auf heutige Strömungen, die Gewichtung der Bibel hieran, an der Liebe, nicht an der Zungenrede, nicht an der Gabe der Prophetie oder an der Heilung, erkennen wir die Gegenwart Gottes in einem Gottesdienst oder in einer Gemeinde und die Gegenwart des Heiligen Geistes, sondern hieran, an der Liebe zu den Geschwistern. Das stimmt übrigens mit dem übrigen Zeugnis der Schrift überein. Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie geht's weiter? Dass ihr euch untereinander liebt. Wir sehen, ist keine wilde Vermutung aus diesem Text heraus, sondern wir stehen voll in der Übereinstimmung mit dem übrigen biblischen Zeugnis. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt. Ich denke, dass Johannes damit sagen will, liebe Freunde, es ist leicht zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Es ist leicht zu sagen, ich habe mich bekehrt. Es ist leicht zu sagen, ich habe mich taufen lassen. Kann man sogar aktenkundig nachlesen. Unsere Täuflinge sind alle mit Dienstsiegel amtlich erfasst. Es ist leicht, sich an die Brust zu schlagen, wie der Pharisäer im Tempel, und zu sagen, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser da drüben und jene da hinten. Das ist leicht. Denn kein Mensch sieht in unser Herz. Und Johannes sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Deshalb sieht auch kein Mensch, ob Gott in unserem Herzen wohnt oder nicht. Behaupten können wir das leicht. Aber wenn die Liebe fehlt, meine Freunde, dann fehlt auch Gott. Denn wo Gott ist, da ist Liebe. Und wenn wir sehen, dass die Liebe fehlt, dann sehen wir, dass Gott da nicht ist. Und Gott hat seiner Gemeinde die Liebe gegeben, weil er will, dass sie in vollkommener Freude lebt. Liebe ist das Band der Vollkommenheit, sagt Kolosser 3, 14. Wie sehr das stimmt, liebe Geschwister, das merken wir, wenn die Liebe fehlt. Dann merken wir, dass nichts mehr vollkommen ist, dass nichts mehr stimmt, dass nichts mehr so ist, wie es sein soll, dass unser ganzes Leben aus den Fugen gerät und an allen Ecken und Enden ächzt und kracht und wehtut, wenn die Liebe fehlt. Die Liebe aber ist das Band der Vollkommenheit. Eigentlich müssten wir heute diesen Satz in besonderer Weise verstehen können. Denn die Welt um uns her wird immer erbarmungsloser, kälter, härter und liebloser. Ich spare mir die Beispiele, wir erleben das im Prinzip auf allen Ebenen. Ich denke, kaum irgendjemand wird von uns eine Woche verbringen, ohne dass er nicht mehr oder weniger schmerzhafte Beispiele von Rücksichtslosigkeit und Lieblosigkeit erlebt, sieht. Auf der anderen Seite sehen wir aber, wie kann etwas völlig Neues, etwas Gewaltiges, etwas Vollkommenes wachsen, wenn echte Liebe da ist. Wenn angenommen sein, wenn Geborgenheit, wenn Fürsorge da ist. Wenn ein Mensch erfährt, ich werde wirklich geliebt mit meinen Schwachheiten, mit meinen Fehlern, sind die anderen für mich da, die lassen mich nicht hängen. Ich bin getragen in einem Kreis von Geschwistern der Liebe, des Angenommenseins. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, so soll es sein. Gemeinde Jesu, auch unsere Gemeinde, soll eine Oase der Liebe in der Wüste der Lieblosigkeit sein. Wenn mitten in der Wüste nur ein paar Palmen stehen, dann weiß man, da muss Wasser sein. Selbst wenn man an der Oberfläche nichts davon sieht, es muss Wasser da sein, vielleicht mehrere Meter tief unten in der Erde. Aber die Palmen kommen mit ihren Wurzeln ran. Wenn kein Wasser da wäre, könnten sie nicht leben. Wenn in der Gemeinde Jesu Liebe herrscht, dann kann man daran erkennen, da ist Gott. Obwohl man ihn nicht sieht. Aber wenn Liebe da ist, echte Liebe zueinander, dann sind Menschen da, die in Gott wurzeln mit ihrem Leben. Das wünsche ich uns, liebe Geschwister, dass wir eine Gemeinde sind, die in Gott wurzelt und an der und durch die dann auch die Liebe Gottes sichtbar ist in dieser Welt. Das schenke uns der Herr. Amen.